Diese Folge ist anders. Denn das, was du jetzt hören wirst, ist eine Spezialfolge von My Data is Better Than Yours mit Jonas Raschedi und Dr. Tim Wiegels. In jeder dieser Folgen gibt es ein Hauptthema, das mehr oder weniger aus dem Data-Bereich kommt. Vor allem gibt es aber jede Menge Nebenthemen und ganz schön viele private und lustige Insights aus dem Leben von Jonas und Tim, die sich selbst dabei auf die Schippe und nicht so ganz ernst nehmen. Und bevor du mir jetzt weiter zuhören musst, ganz viel Spaß bei der Folge. Lachen wirst du auf jeden Fall, das kann ich dir versprechen.
Hi Tim.
Fangen wir jetzt schon an?
Jetzt fangen wir an.
Okay. Hallo Jonas, na, wo bist du denn? Das ist nicht dein normales Büro, wo ich dich sonst sehe.
Nee, ich glaube, es ist das kleinste Aufnahmestudio, in dem ich bis jetzt aufgenommen habe. Ich habe so die Rezension von dem Hotel gelesen und dann hat einer so geschrieben, man wäre hier direkt an der Straße, was mich nicht stört, und er könnte nicht so gut arbeiten, weil der Schreibtisch zu klein ist. Und dann dachte ich, naja, das soll sich jetzt nicht so anstellen. Aber der Schreibtisch ist wirklich so, stell dir vor, mein MacBook plus eine Handbreite davor.
Du hast ein Bild geschickt, ich habe es gesehen. Und viel schlimmer finde ich, du hast ein zweites Bild geschickt. Warum lässt du dir Twinzimmer andrehen? Was ist das denn?
So viel zum Thema dynamisches Pricing. Ich war auf Booking, wollte Hotel buchen. Zimmer für eine Person 165, für zwei Personen 145. Ich bin natürlich jetzt zwei Personen.
Das heißt, du hast jetzt Bett mehr, was Kleines und doof, aber es ist billiger gewesen.
Ja, ja. Gut. Nein.
Nee, da passe ich auf, dass da steht Doppelbett, weil was anderem. Ich war auf einer Konferenz letztens. Und habt ihr moderiert, habt ihr wahrscheinlich alle bei LinkedIn gelesen, hoffentlich. Aber mein größtes Manko in diesem Hotel war, es war ein Marriott, was sehr weird ist, weil du dich fühlst, als ob du in den Staaten bist in einem Hotel. Immer. Irgendwie, keine Ahnung. Und dann haben die mir, der ich umsonst diese Konferenz moderiert habe, ein Zimmer gegeben mit Twin-Betten. Ich reg mich ja nicht oft über Sachen auf, aber da habe ich sofort gemeckert und bei der Veranstaltung angerufen und gesagt, Leute, das müsst ihr jetzt ändern. 10 Minuten später hatte ich ein Zimmer mit einem Doppelbett und irgendjemand anders, der einfach nur Gast war, hatte ein Twinbett. Nein, das geht nicht. Ich habe nicht viele Werte, aber ich habe Werte. Und dazu gehört, ich schlafe nicht mehr in einem Bett, was schmaler ist als 1,40. Das geht gar nicht.
Ja, okay, fairer Punkt. Ja, ich glaube, ich hatte schon überlegt gehabt, ob ich mal Hotelrezensionen schreibe, weil ich doch ja meistens 3 Tage die Woche weg bin von zu Hause. Ja. Und mir hier einfach keine möblierte Wohnung holen, aber habe ich mal ausgerechnet. Es gibt auch keine schönen. Und wir nehmen ja meine Podcasts jetzt in Düsseldorf auch sehr viel vor Ort auf. Und die haben mir jetzt auch Rabatt eingeräumt. Die Zipper habe ich bis jetzt, oder haben wir, die Vanessa ist immer mit dabei, auch gute nicht Rezensionen, wie sagt man, positiven Zuspruch dafür bekommen, dass es gut ist.
Ja, ja, ey, aber sollst du wahrscheinlich echt machen, weil ich glaube, für uns Business-Hoshis gibt es andere Vorzüge am Hotel als für andere Leute. Ich weiß, ich finde natürlich am wichtigsten, großer Fernseher, gutes Internet, kein Twinbett. Das sind so die 3 Sachen, dann bin ich zufrieden.
Ja, fairer Punkt. Ich bin großer Hotspot-Fan. Also ich mache eigentlich alles mit meinem Hotspot. Und in der Nähe muss was Gutes zum Lieferando sein, also gut bestellen.
Aber da hast du oft das Problem mit dem Hotspot, dass die Hotels teilweise irgendwelche Betonkästen sind und das Internet einfach, dass das scheiße ist. Das so. Ja. Aber ja, also guter Empfang. Ob das jetzt vom Hotel selber ist, ob du mit deinem Telekom und Begrenztarif da richtig surfen kannst, ist egal. Das stimmt.
Lass uns das so formulieren, ja. Wie war es denn auf deinem Festival?
Hab ich gerade schon mit Vanessa besprochen. War super. Ich mag das ja total gerne. Ich habe tatsächlich dieses Mal geschafft, an 4 Tagen circa 8 Bands zu sehen, was für mich ein ziemlich guter Wert ist, weil ich irgendwie so, wenn ich am Tag 2 schaffe, die ich wissentlich gucken will, dann bin ich echt schon gut. Aber das Schöne war, dass wir ja wieder mit den Hansemädchen da waren, mit dem Koffer meiner Frau und dann auf dem VIP-Camping. Und dieses Mal haben wir das Beste gemacht, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben uns nämlich nicht wieder ein Zelt irgendwie gemietet, ein teures, oder ein teures Zelt gekauft oder sowas. Wir haben uns einen Camper gemietet. Mit Klo drinne und richtigem Bett. Das war der Gamechanger. Ich mache nie wieder irgendwas anderes. Ich schlafe nie wieder in einem Zelt. Vorbei.
Ja, aber den konnte man da direkt vor Ort mieten?
Nee, haben wir in Hamburg gemietet. Es gibt irgendwie 2, 3 große Vermietungen in Deutschland.
Wie weit ist es denn? Wie weit fahrt ihr dahin?
Stunde. Das ist, das ist genau zwischen Hamburg und Bremen. Das ist easy. Aber das war wirklich geil. Werde ich auch. War auch so ein bisschen der Test für uns, ob wir mit sowas in Urlaub fahren können und nicht immer nur in Hotels fahren. Und ja, wenn der Camper sehr luxuriös ausgestattet.
Wo ist der Tim, mit dem ich vor einem halben Jahr noch gesprochen habe, dass er nur für den Urlaub viel Geld ausgibt und, was heißt viel Geld, aber sozusagen was Ordentliches haben will. Und jetzt kommt hier ein Tim, der sagt, ja, Camper ist auch.
Ja, aber du weißt schon, dass man Camper mieten kann von, weiß nicht, für, was war das für 4 Tage? Von 400 € für 4 Tage bis 1.400 für 4 Tage.
Okay.
Ich durfte ihn für 1400 nicht haben, weil der Meter zu lang war. Ich durfte nur ihn für 1200 haben.
Schick mir mal ein Bild nachher.
Wirklich, mit Batterie drin, mit Steckdosen überall, mit, also das krasseste Internet auf dem Festival. Das ist jetzt total Festival irrelevant, aber es ist ja auf dem Plattenland gewesen. Ich hatte mit der Telekom und 5G 1000 Megabit Downstream und 250 ab. Ich hatte viermal so schnelles Internet wie zu Hause. Ich fand das.
Ja, deswegen warst du, überlegst du gerade, dass du sowas anbietest und dann da konstant bleibst.
Ja, also das war für mich auch so ein bisschen ein Test. Ich habe Freitagmorgen noch gearbeitet, ein paar Stunden, ob man das machen kann.
Ging.
Oder ob wir einfach mal irgendwie, wir wollen im Sommer nochmal wegfahren, ob wir das vielleicht mit dem Camper machen. Wobei, wir wollen nach Schottland fahren und in Schottland kosten Camper am Tag 250 Pfund. Ich muss nochmal durchrechnen, ob nicht ein schönes Hotel vielleicht doch günstiger ist, aber ja.
Ja, bist halt flexibler, aber kommt natürlich immer.
Ja, das stimmt. Und ich glaube, du kannst einfach einen ganz geilen Orten damit dann stehen und da morgens aufwachen. Aber ja, Festival, ja. Festival super. Wir waren viel im Camp und haben viel da gemacht, weil wir viele Leute waren. Das war auch sehr schön und haben uns auch noch schöne Pavillons und sowas geholt. Nee, war gut. Auch kein, na gut, Freitag natürlich regen wir immer. Ja. Aber war schön. Ich bin immer noch ein bisschen im Arsch und Vanessa wollte mir schon weismachen, dass es am Alter liegt. Aber ich hätte auch vor 20 Jahren nach 4 Tagen keinen Bock mehr gehabt und hätte einfach mal meine Ruhe gewollt und eine Weile zu Hause sein.
Wir haben heute ein spannendes Thema. Da müssen wir jetzt gleich drauf rein. Warum müssen wir gleich drauf rein?
Ja, stimmt, weil wir es nicht schaffen.
Weil wir es schon nicht schaffen und weil wir gut vorbereitet sind. Ich jedenfalls.
Wow, jetzt fühle ich mich wieder schlecht. Dann sag doch, wenn du so gut vorbereitet bist, was das Thema ist, lieber Jonas.
Also das Thema, über was wir sprechen wollen, ist das Thema Strategie. So dieses Mysterium der Mann oder die Männer oder die große Clique im Anzug, die Strategieberater sind, ist ja so ein bisschen das Mysterium. Ich beschäftige mich ja gerade viel mit dem Thema Strategie. Ich habe mit meinem Buchcoach jetzt auch gesprochen gehabt und finde das, weil der kennt sich sehr, sehr, sehr gut auch mit dem Thema Strategie aus. Ich überlege gerade, ob das sinnhaftig ist, das nächste Buch zu werden, über das ich gerne philosophieren und schreiben will. Weil, wie erklärst du Strategie für operative Leute? Und da komme ich her, kurz erklärt. Ist ja analog wie bei dir, glaube ich, viele Leute geführt und dann vom Vorstand bis zur operativen Person, also nicht Teamlead, sondern auch eben die Leute, die da geführt werden, bis zum Junior, musst du ja das Warum erklären.
Ja.
So der Golden Circle. So, wie schaffst du die Strategie auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen zu erklären, um es gut rüberzubringen? Und vor allem einen Schritt davor, wie entwickelst du eine gute Strategie?
Ich glaube, die erste Frage ist einfacher zu beantworten. Die Strategie muss einfach so stumpf runtergebrochen sein und so einfach verständlich für jeden. Also du sollst eher davon anfangen, dass die Strategie simpel ist und verständlich. So, also was habe ich da für ein Beispiel? Wir müssen das Data Warehouse und die gesamte Infrastruktur ändern, strategisch, weil das alles für den Arsch ist. Und warum machen wir das? Das liegt daran, dass alles zu langsam ist, wir viel zu viele Daten inzwischen haben und die Daten morgens nicht da sind und ausfallen und keine Dashboards zu sehen. Also, wer war jetzt auch nicht perfekt, aber du musst es, glaube ich, echt so stumpf runterbrechen, dass es, wenn es der Operative versteht, versteht es das Management auch. Und ich komme mal so ein bisschen aus der Richtung, wenn es simpel erklärt ist, komplizierter machen kannst du es immer und komplexer und mehr reinpacken
genau.
Und mehr erklären und so weiter.
Ich glaube, simpel erklären ist der Schwere. Und es gibt ganz, ganz viele ja sehr erfahrene Menschen und so Standardbücher wie Porter und Co., die was zum Thema Strategie gesagt haben. Ja. Und ich habe versucht jetzt für diese Folge, wie gesagt, vorbereitet, einmal zu definieren, was eine Strategie ist. Und Strategie habe ich jetzt versucht, ein bisschen zusammenzufassen mit, ist noch nicht ausgereift, sag gerne deine Meinung. Ja. Langfristiger Plan, um bestimmte Ziele zu erreichen. Sie umfasst somit die Festlegung einmal von den Zielen, das wo wollen wir hin, die Analyse der aktuellen Situation und die Bestimmung der Maßnahmen, um das zu erreichen. Das ist ja sozusagen die Idee. Man sagt, man möchte den Umsatz um 10% steigern und dann ist die Frage, wie mache ich das?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich langfristig sagen würde. Ich habe immer sehr gerne verschiedene Zeitlevel gemacht. Aber das hast du gerade auch gesagt. Ich glaube, für mich ist immer so wichtig gewesen, du brauchst, und da finde ich auch total schwer in unseren Jobs, ob es jetzt Data in einem Startup ist oder Data in einem krassen, langen irgendwie, nein, anders. Vision ist Überstrategie noch. Ich glaube, das ist das Wichtige. Du brauchst eine Vision und daraus kannst du die Strategie erarbeiten. Und die Strategie muss gar nicht langfristig sein. Die muss einfach bestimmte Zeiteinheiten haben. Und ich habe zum Beispiel immer versucht, sowas zu machen wie einen 3-Jahres-Plan, einen Jahresplan und einen Quartalsplan, den ich für scheiß OKRs brauchte. Aber das war immer so ein bisschen das Ding. Und daraus hast du dann weiter die Sachen erarbeitet.
Mhm. Ich habe auch noch mal, also es hilft ja manchmal zu sagen, was es ist und was es nicht ist. Und da noch mal sozusagen, um Missverständnisse aufzuklären. Eine Strategie ist kein einzelner Plan oder eine einmalige Entscheidung, sondern ein fortlaufender Prozess.
Ja, genau.
Strategie ist aber nicht wieder dasselbe wie eine Taktik, weil Taktik sehr kurzfristig denkt.
Aber Taktik würde ich jetzt da gar nicht mit reinpacken. Taktik ist für mich so ein, weiß ich nicht, eine Art und Weise, was zu bearbeiten. Eine Strategie ist ein Plan. Aber ja, also Prozess auch wichtig, weil rate, wie oft dieser drei, also genau, gute Frage. Rate mal, ich hatte meinen Dreijahresplan, meinen Jahresplan, meinen Quartalsplan. Welchen habe ich am meisten umgeschmissen?
Den Jahresplan.
Ja, klar. Logisch. Genau das, weil das ist das Schöne. Der Dreijahresplan oder der langfristige Plan, da kannst du die Strategie so bauen, dass du wirklich sagen kannst, ich möchte gerne die und die Sachen erreichen, die sind wichtig aus den und den Gründen. Und im Quartal kannst du auch ganz gut kurzfristig planen, weil du gerade noch siehst, was so, weiß nicht, auf der Straße vor dir passiert, aber du weißt nicht, wann der nächste Stau kommt und der kommt dann immer. Boah, das ist eine scheiß Metapher. Kommt daran, dass ich gerade im Stau gestanden habe vom Festival zurück. Das hat mich sehr, sehr gestresst.
Beispiel für Strategien bei Apple zum Beispiel, wir sind ja beide Apple-Jünger, Fokussierung auf die innovativen Produkte und das Nutzererlebnis. Beispiel dafür ist Einführung des iPhones, also initial. Ja. Und was eine komplett neue innovative Produktkategorie geschafft hat und somit sozusagen den Markt revolutioniert hatte.
Okay, jetzt will ich was von dir wissen. Was ist die Strategie hinter der Apple Vision Pro?
Oh, das ist ein spannender Punkt, ja. Ja.
Und ab welcher Folge haben wir beide eine auf, wenn wir hier reden?
Nochmal, also was ist die Strategie hinter der Vision Pro?
Ja.
Habe ich mir ehrlich gesagt noch nie die Frage gestellt. Erklär du.
Ja, nee, ich finde es auch witzig, weil es ist ja so ein bisschen ein Push in eine komplett neue Produktkategorie. Das iPhone gab es schon. Die Vision Pro ist so ein bisschen wie das iPad. Nur als ob du das iPad rausgebracht hättest und erstmal das teuerste gebaut hättest, was geht, damit du zeigst, was geht, was sich eigentlich keiner kaufen wird. Und dann davon weiter. Also das ist so ein bisschen, weiß ich, ich finde es einfach spannend, wenn du jetzt Apple sagst, weil da ich habe die Strategie noch nicht ganz verstanden. Ich finde das Gerät super, ich finde es viel zu teuer, ich finde krass, was es kann. Und ich denke mir so, eigentlich müsste es doch viel kleiner sein und vielleicht die Hälfte können, aber irgendwie hat Apple da was im Hinterkopf, was ich glaube ich noch nicht ganz geschnallt habe und was hoffentlich funktioniert.
Ja, sind sie die Ersten gewesen mit dem Produkt? Glaube ich nicht, zwangsweise. Sie hatten ja, also Google hatte ja schon was mit einer Brille probiert gehabt, oder?
Ja, Meta Quest, ne?
Ja, dann gibt es natürlich viel VR-Brillen. Aber das ist, es schlägt schon in die Kerbe, innovativ zu sein.
Ja, klar. Und das ist auch so ein bisschen, es passt vielleicht doch mit dem iPhone, weil bei dem iPhone damals, wusstest du, dass beim ersten iPhone kein App Store gab und nix? Also es war wirklich nur ein Telefon. Es war ein sehr hübsches Telefon mit einer Kamera und einem iPod drin. Und App Store und sowas gab es erst ab der zweiten und dritten Version. Das war vorher alles gar nicht da. Das heißt, da haben sie, glaube ich, ja, wahrscheinlich, vielleicht ist es echt Apples Strategie, genauso wie beim iPad, da haben ja auch ganz viele Sachen nicht funktioniert. Du bringst ein komplett neues Gerät auf den Markt, womit du quasi der Platzhirsch
bist. Du warst der Erste.
Ja, ja, genau, du warst der Erste. Und bei der Vision Pro und beim iPhone waren sie nicht die Ersten, aber wobei, ja, ich glaube vom technischen Standard her schon.
Ich habe, guck mal, also ich bin sehr stolz. Ich muss es auf jeden Fall dann ja irgendwann, wenn ich mein neues iPad habe, was ich jetzt noch bestellen muss, darauf schreiben.
Ach du gehst jetzt in den Apple Store und holst dir einfach eins.
Ja, es ist jetzt zu spät. Ich musste jetzt hier mich vorbereiten. Okay. Also, Zielsetzung einer Strategie. Wir wollen unseren Umsatz im nächsten Jahr um 20% steigern.
Ja.
Analyse, zum Beispiel eine Spot-Analyse. Unsere Stärken liegen in innovativer Technologie, aber wir müssen irgendwie an der Marktpräsenz, Markenwahrnehmung arbeiten. Dann Optionen entwickeln. Wir sollten zum Beispiel in neue Märkte expandieren oder unser Produktportfolio erweitern, was geht. Dann die Entscheidung treffen. Wir werden irgendwie in den europäischen Markt expandieren und da vielleicht auch über Partnerschaften reingehen. Und darüber sozusagen, dann kann man natürlich überwachen und anpassen. Wir treffen uns irgendwie vierteljährlich, um Fortschritt und Co. zu machen.
Na, ich glaube, du solltest schon, das ist auch ein guter Punkt. Ich finde, für jede Strategie sollte es auch irgendwelche messbaren Zahlen geben. Und die solltest du nicht einmal im Quartal angucken, sondern schon so ein bisschen durchgehend im Auge behalten. Das ist ja auch so ein bisschen dieses OKR-Ding, dass du OKRs smart machst, also irgendwas mit Measurable, den Rest habe ich vergessen. Aber das heißt, du kannst auf eine Zahl gucken und ich finde, die sollst du auch durchgehend sehen. Jetzt können wir über North Star KPIs und sowas reden. Aber das ist auch so ein bisschen, ich finde, eine Strategie sollte auch eigentlich eine Vision sein und die sollte verknüpft sein mit einer Zahl, die sich ändert. Aber vielleicht bin das auch nur wieder ich wegen irgendwelchen Zahlen und Datensachen, oder?
Ich finde die Definition, also Porter, Mintzberg habe ich mich angeguckt und Chandler. Porter sagt, Strategy is about making choices, trade-offs. It's about choosing to be different. Ja?
Ja.
Hinsberg sagt, gibt sozusagen the rise and fall of strategic planning. Und dann sagt er, es gibt eine ausgelöste Strategie, die man selber sozusagen produziert, oder eine durch den Markt verursachte Strategie.
Ja, ja. Kannst zum Beispiel wieder MyTaxi oder Freenow nehmen. Ich wurde ja, glaube ich, auch noch eingestellt, weil irgendwann aufgefallen ist, Mensch, das mit den Vouchern war super, wir haben durchgehend Geld von den Investoren gekriegt. Jetzt ist 2017 und irgendwie kommen jetzt plötzlich neue Player auf den Markt und wir sind nicht mehr der Platzhirsch. Und dann ist die Strategie, dass du was ganz anderes machen musst und nicht mehr einfach nur das geilste Produkt baust, sondern vielleicht auch mal auf deine Zahlen guckst und so weiter. Das stimmt. Sag noch mal kurz, was Porter gesagt hat. Hat mir irgendwas nicht dran gefallen.
Strategy is about making choices, trade-offs, sondern dann sozusagen choosing to be different.
Ja, genau. Choosing. Warum muss eine Strategie sein, dass du anders sein musst als andere? Also ja, anders als andere ist wichtig, aber dann ist wieder die Frage, was ist Strategie, was ist Mission Statement und was ist die Vision, die du hast mit deinem Business, mit deinem Bereich, whatever. Ich glaube, choosing to be different... muss das sein? Also wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte gern so geil wie Apple sein und genau so eine tollen Sachen bauen, der choose ich auch different als meine anderen Competitors. Ja, gut.
Ich habe dann nochmal versucht Beispiele, dann bin ich wieder aufs Thema iPhone 2007, glaube ich, war es erste, ja. War sozusagen Ära von Smartphone. Dann habe ich mir überlegt, Amazon ist, glaube ich, auch ein gutes Beispiel, vielleicht alle noch zu plakativ, hier mit Amazon Prime, Kundenbindung und damit Umsatz. Und dann die Person, die den Marathon unter 2 Stunden gelaufen ist, mir fällt der Name nicht ein. Kim Jobke?
Muss man mich nicht fragen.
Ja.
Das ist Sportwissen. Ach ja, apropos Sportwissen, ist ja gerade WM. Ich habe sogar heute mal ein Fußball-T-Shirt an, guck mal.
Was ist denn für eins?
Pauli natürlich. Ja, was. Ich bin ja kein Fußballfan, aber ist mir gerade eingefallen. Ja, aber ich finde auch iPhone, stimmt. Ich fand so ein bisschen das iPad noch strategisch krasser und geiler. Und Calvin Kiptum, sagt Vanessa.
Nein, das ist falsch.
Den habe ich nie gehört, den Namen. Eloid
Kipchoge. Ich habe ihn gefunden, ich kann es nicht aussprechen.
Habe ich eigentlich schon die lustige Geschichte zu Fußball erzählt, dass ich letztens bei Adidas war und vor den großen Adidas-Stars stand und meinte so, wer ist denn der Mann da? Und alle meine Goldkirchen um mich herum sagen so, das ist Messi. Und ich so, keine Ahnung. Was weiß ich denn? Kein Plan.
Das ist Tim, wie er lebt. Ja.
Nee, aber wusstest du, dass ich das erste iPad mir live im Laden kaufen konnte, am ersten Tag, wo es rausgekommen ist?
Da war doch mega Hype drauf.
Ja, genau. Aber Fun Fact, wir waren damals auf den Bahamas im April 2010 und wollten zurückfliegen. Und es gab da diesen Vulkan, den Eyjafjallajökull. Und deswegen sind wir eine Woche in Atlanta stecken geblieben. Und was habe ich dann geschaltet? Mensch, ich kann das Ding vorbestellen, ich muss nichts dafür bezahlen. Ich bestelle jetzt einfach 2 iPads, direkt als ich wusste, wir sind da stecken geblieben, in dem Apple Store vor und warte, was passiert. Und 3 Tage später konnten wir 2 iPads abholen. Das war geil, ja. Das war, glaube ich, für mich wirklich so, also wenn du jetzt irgendwie auf innovative Produkte gehst, das war echt so das Ding, was ich finde, den größten Change gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt strategisch irgendwie reinpasst oder sowas, aber das war schon krass. iPhone war nicht so krass, weil es vorher ähnliche Geräte gab. Ich hatte vorher so ein dickes Sony Walkman-Handy, was fast das gleiche konnte. Die Kamera war natürlich viel beschissener und das iPhone war besser verarbeitet. Aber so ein Ding in der Hand zu halten, wie Captain Picard auf der Enterprise, wo du dann irgendwie Sachen reintippen konntest, das war schon was Neues. Und wofür benutze ich es heute in meiner 4. Generation, um Comics zu lesen? Das ist, ja, gut.
Ja, so sieht man. Habe ich halt auch, Julian ist bei uns ja der Techniker im Hintergrund. Habe ich heute auch gesprochen gehabt und habe gefragt, welches iPad soll ich mir denn holen? 13 oder 11 und 2024 oder 22?
Natürlich 24.
Ja, dann habe ich gesagt, was ist denn der Anwendungsfall? Dann habe ich gesagt, naja, E-Mail schreiben und Notizen machen.
Nein, iPad Pro, Punkt, egal. Nichts anderes. Das ist schon super. Und das kostet ja auch nur 200 Euro mehr als die anderen. Und ist auch besser verarbeitet.
300.
Echt?
Ja.
Ja, gut.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein, und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe. Wie wird ein Unternehmen datengetrieben? Auf was muss man dabei achten? Was sind Fails? Und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein? Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich. Lass uns mal überlegen, ob wir schaffen, eine Datenstrategie für ein Unternehmen zu machen.
Was ist denn das für ein Unternehmen?
Können wir uns jetzt überlegen. Lass uns einen Omnichannel-Player nehmen. Omnichannel-Player, was ist was ganz Einfaches, wo sich alle reinversetzen können?
Möchtest du jetzt eine Firma haben oder möchtest du ein Produkt haben?
Ein Produkt. Ich gucke gerade auf Schuhe.
Schuhe. Wir nehmen jemanden, der Schuhe verkauft. Stellt der auch Schuhe her oder kauft der Schuhe ein und also Import-Export-Schuhe?
Das darfst du entscheiden.
Ja, Import-Export-Schuhe. Ich will keine Supply Chains haben, die mag ich nicht.
Okay, so jetzt brauchen wir den Ist-Zustand. Unternehmen gibt es schon seit 30 Jahren, europäischer Markt. Mittelständler, viel On-Premise.
Genau, haben eine Webseite, haben einen Shop, haben beides.
Haben eine Webseite, haben D2C-Business.
Und es läuft einfach.
Und nach Corona Umsatz oder während Corona Umsatz stark online gestiegen, dadurch Omnichannel-Player gewesen und natürlich dann der E-Com-Umsatz gewachsen. Das Ziel ist jetzt, wie jetzt in meinem Beispiel, 20% mehr Umsatz.
Okay. Ja, wenn du jetzt eine Datenstrategie machen willst, natürlich noch ganz wichtig, was haben die denn schon da? Also jetzt, wo du...
Habe ich gesagt, On-Premise. On-Premise, altes Marketing-Setup, Online-Shop.
Weißt du, was ich bei On-Premise gedacht habe? Dass der Schuhläden hat. Wo du reingehen kannst und kaufen kannst. Okay, On-Premise bedeutet, ja, nein.
Ja, du kennst ja On-Premise das Wort gar nicht, ja. Ja, du bist so Cloud-Native.
Aus meinem Kopf ist das komplett raus.
Ja.
Wie kann es denn sein, dass irgendjemand noch nicht in der Cloud ist? Gut, Strategie ist, wir nehmen die Server, wir schmeißen die weg und wir machen das in der Cloud neu. Punkt.
Ja.
Okay.
Holt Tim auf jeden Fall, wenn ihr eine Datenstrategie wollt. Genau, er schafft seinen Umsatz.
Ich baue das dann auch schnell.
Nee, aber ich würde es anders versuchen. Ich würde es versuchen über, okay, Strategie würde ja bedeuten, wir müssen unterschiedliche Maßnahmen ableiten. Maßnahmen wäre für mich.
Das Wichtige ist erstmal bei den 20%, wo kannst du die 20% rausholen? Sind deine Marketingkosten
vermeintlich hoch? Online höchstwahrscheinlich.
Genau. Trackst du deine Marketingkosten richtig? Hast du eine richtige Marketing-Attribution? Das On-Premise ist eigentlich total Wurst. Eigentlich ist total relevant.
Nee, ich glaube, es ist nicht Wurst, weil du Datenaktivierung.
Genau, aber es kommt danach.
Ja, es kommt später. Nachgelagert.
Also ich würde jetzt tatsächlich, also wenn ich in sowas reingebe, würde ich wahrscheinlich sagen, was habt ihr denn schon? Trackt ihr eure Daten richtig? Wisst ihr richtig, von welcher Kampagne wer kommt? Wisst ihr, wie viel Schuhe jemand kauft? Habt ihr einen richtigen Retention-Mechanismus?
Ja.
All so eine Sache. Aber ich würde wahrscheinlich anfangen vorne. Läuft das Tracking? Wo läuft das Tracking? Habt ihr Analytics? Macht ihr das irgendwie selber? Habt ihr irgendwie ein Server-Side-Tracking? Und ich würde wahrscheinlich da schon anfangen, tatsächlich, du hast recht, über die On-Premise-Sache nachzudenken. Weil wenn das jetzt ein Player ist, der wahnsinnig viel Google Ads macht, Google 360, Analytics, GTM und so weiter, würde ich direkt sagen, lass uns einfach das Ding parallel in Google BigQuery aufbauen und von da aus weitermachen. Weil das Ding ist ja, also was offensichtlich...
Ich glaube aber, das sind schon... Ja, du bist schon einen Schritt zu weit. Ich glaube, lass mich das anders formulieren. Ja, ich glaube, wenn du eine Maßnahme oder eine Strategie ist, Zentralisierung aller First-Party-Daten.
Ja, das ist gut. Das ist gut.
Strategie ist Identifizierung aller Kunden, die du hast, über alle Kanäle hinweg.
Genau, und Zentralisierung oder überhaupt Ingestion und Nutzung von Marketingkosten oder Marketingattribution.
Genau, ja, das ist sozusagen, das kommt dann nach Zentralisierung, wenn du die Maßnahmen unterbrichst.
Da bist du schon mal gut. Ich glaube, die meisten fangen an, das Tracking zu machen und dann merken sie, dass sie gar keine Ziel-KPIs haben.
Nennt man es Pyramide oder in der Art und Weise kann man es ja so aufbauen. Und daneben dran ist auf jeden Fall die Identifizierung der Nutzer, weil wir sprechen alle von Segmentierung oder Personalisierung, das kannst du auch nur, wenn du die Leute identifizierst.
Ja, oder wenn du überhaupt irgendwas über die hast und wenn du irgendwas über die speicherst.
Ja.
Ich meine, du wirst automatisch persönliche Daten haben, du hast ja sogar Zero-Party-Daten bei so einem Laden, weil immer Leute ihre Adresse angeben werden, wo sie wohnen und was für Zahlungsmittel sie haben. Das heißt, du hast darüber schon eine krasse Segmentierung. Ich meine, ja, eigentlich, ja. Aber es ist auch eine gute Frage. Warum würdest du beim Nutzer anfangen und nicht bei den Marketingdaten vorher? Und die Frage stelle ich aus einem bestimmten Grund. Oder würdest du beides machen?
Nee, aber das kommt ja daher. Also Zentralisierung der Daten passiert ja über, da holst du dir ja die Marketingdaten rein.
Ah,
und machst Attribution. Weißt du, gestern durfte ich eine Podcast-Folge mit Bitburger aufnehmen und da wurde das Thema auch nochmal so ein bisschen diskutiert. Wo ist der Reifegrad? Und du kannst nicht 5 Schritte weitermachen. Du holst dir erst einen Engineer. Der Engineer kann erst die Daten zusammenfügen. Wenn du die Daten zusammengefügt hast, dann kannst du sie erst analysieren. Wenn du jetzt anfangen würdest, direkt jemanden loszuschicken und zu sagen, lass uns mal die Marketingdaten analysieren, dafür bräuchtest du ja auch dann schon einen Engineer. Und wenn du dem Engineer dann sagst, wo legst du die Daten ab, würdest du feststellen, dass du dafür gar nichts hast. Also brauchst du eigentlich erstmal wieder ein zentrales Data Warehouse.
Ja, würde ich tatsächlich jetzt gegenschießen. Da würde ich jetzt gegenschießen, weil das Darfst Ding du? Ist, wenn du eine vernünftige Art und Weise hast zu tracken, wie dein täglicher Umsatz ist und wie die täglichen Besucher auf der Seite sind, dann hast du schon mal eine sehr starke Ziel-KPI. Und wenn du auf der anderen Seite erkennen kannst, wie viel Marketing oder wie der Marketing-Mix an einem bestimmten Tag, also ich habe ja schon mal meine dumme Idee, die ich immer habe, ich sage immer, man kann das alles krass machen, aber wir haben sowieso immer weniger Daten-Connections, ne? Das heißt eigentlich, das Erste, was ich den Leuten gerne klar machen würde, ist denen zu sagen, ihr habt auf der einen Seite euer Marketing-Mix, den müssen wir richtig identifizieren, der muss richtig gecheckt werden. Und ihr habt auf der anderen Seite, sagen wir in der Wochenkohorte oder sagen wir pro Woche den Umsatz, der gemacht wird von neuen Usern, das kann man glaube ich noch hinkriegen, und von bestehenden Usern. Das reicht ja schon. Du musst ja nicht mal wissen, wer das ist. Das ist ja nur relevant zu sehen, ist das jemand, der einen Account hat oder nicht? Das reicht. Und dann hast du schon ein sehr stumpfes Gleichungssystem, wo du auf der einen Seite hast, Marketing ändert sich von Woche 1 zu Woche 2 so, Revenue ändert sich von Woche 1 zu Woche 2 so. Und da brauchst du eigentlich den ganzen Kram dahinter nicht. Das ist so.
Ja, aber ich glaube, das ist meistens schon zu komplex. Also ich berate gerade neben Kunden im E-Commerce. Nebenher. Ich berate Kunden im E-Commerce. Und
neben deinem Podcast-Business.
Neben meinem Podcast-Business und meinem Speaker-Engagement-Thema und unserem Ding. Und es ist nicht mal so eben, weil viele, also jetzt gerade zum Beispiel an dem Punkt ankommen, dass die Kanäle vermeintlich ausgereift sind und da gar nicht mehr so viel funktioniert und du dann das Zusammenspiel der Kanäle
machst. Aber das ist ja wieder eine Voraussetzung. Das ist ja der Punkt, dass du sagst, du kannst gar nichts mehr ändern an dem Marketing-Mix. Du musst dir.
Oder vermeintlich nicht mehr.
Genau, also das ist nicht alles so, das, aber guck mal, es ist immer schön, dass wir diese verschiedenen Auffassungen haben und schon mal sehen, die Strategien können ganz verschiedene Richtungen gehen. Und das kommt, glaube ich, auch ganz stark darauf an, wen du da drauf sitzen hast. Genauso wieder, wenn du einen Data Engineer hast, super, dann baue die Daten zusammen. Wenn du einen richtig guten Marketeer hast, der irgendwie ein bisschen Support in so ein paar Datensachen braucht, kannst du von einer ganz anderen Seite daran gehen. Das ist auch wieder so ein bisschen, was ist in der Firma überhaupt da und womit kannst du anfangen? Weil du wirst ja an ganz vielen Sachen, also du kannst schon mal sagen, Leute einstellen, kannst du meistens gerade vergessen oder das ist wahrscheinlich nicht so das Ding. Und genauso ist auch ein guter Punkt, dass du das On-Premise gesagt hast. Der Switch von On-Premise auf die Cloud mit allen Sachen, die da sind, ist der Horror.
Ja, ist ein langfristiges Thema.
Genau, aber eigentlich musst du so ein kleines Leuchtturmprojekt bei sowas finden. Das ist immer mein Ansatz ein bisschen für Strategien, dass du ein kleines Leuchtturmprojekt, ein Teilstück findest, damit anfängst und damit zeigst, was theoretisch möglich ist. Das ist meine Strategie immer. Und davon strategisch das Ganze weiter aufbaust. Aber das, glaube ich, auch so ein bisschen machst du. Ah, guter Punkt. Fängst du deine Strategie mit einem POC oder einem MVP an oder wie machst du das?
Du meinst dann die Umsetzung?
Nee, tatsächlich nicht mal die Umsetzung, weil...
Sondern die Validierung der Strategie,
genau,
oder?
Die Validierung. Also,
würde ich auf jeden Fall so machen, ja.
Und würdest du die Strategie vor Leuten sagen oder würdest du erstmal deine Validierung machen?
Ich würde sie sagen und dann validieren.
Ja, okay.
Weil du musst schon irgendwie, also du musst ja schon zeigen, also das Warum musst du schon erklären. Sonst bist du bei dem Punkt, dass du sagst, wir machen jetzt hier ein MVP oder POC, was ja eher, es ist eher ein POC. Und jeder würde fragen, warum, und du würdest sagen, verrate ich dir danach, wenn du
nicht glaubst. Nee, nicht, das nicht mal. Ich glaube, also es muss schon vorher klar sein, das ist das, was gemacht werden muss. Aber ich sage jetzt ganz assi, wenn wir reingeholt werden, dann ist wahrscheinlich der Plan nicht groß, was gemacht werden muss. Und dann muss auch einfach das Vertrauen da sein, dass wir mal eben in 2 Tagen da irgendwas bauen, um Leuten zu zeigen, was funktioniert.
Aber ich glaube, damit beweist du eigentlich nochmal, dass Data funktioniert. Ich glaube nicht zwangsweise, also wenn die Entscheidung schon getroffen ist, dass es mit Daten funktionieren kann, dann
ja, ist recht. Ja.
Weißt du, bei vielen Unternehmen fällt mir jetzt gerade auf, die Händler sind, also Distributoren oder sowas. Die haben sich alle bewusst oder unterbewusst zum Beispiel dagegen entschieden, D2C-Business aufzubauen, also End-to-End-Business aufzubauen. So, hätte man das als Strategie festgelegt gehabt, zu sagen, hey, wir wollen weiter wachsen, aber eine Strategie kann ja sein, ein bewusstes Für und Gegen etwas entscheiden, dann wäre aber das Gegenentscheiden für eigenes D2C-Business aufbauen, wäre es sozusagen andersrum, bewusst zu entscheiden, ich suche mir Partner, mit den Partnern kriege ich eben die relevanten Daten, die ich brauche, um das Business weiterzutreiben.
Aber das ist auch genau das Ding, wieder, Du hast vorhin Amazon gesagt, ne? Amazon kommt ja auch eigentlich ist der Amazon strategische Punkt gewesen. Wir verkaufen Bücher schneller und günstiger als alle Buchläden das machen. Und da haben sie mich damals auch 1999 mitgekriegt. Und die haben ja genau das Gleiche gemacht. Die haben angefangen, selber Sachen herzustellen und das sind immer weiter aufgebaut, aber sind in beide Richtungen ausgefächert. Das heißt, du hast jetzt irgendwie deine tollen Alexas und Fire TVs und so weiter, aber trotzdem, ich glaube, das größte Partnergeschäft, was möglich ist, finde ich auch immer wieder krass.
Ja, aber das ist dann, ich glaube, das ist ja zum Thema Strategie, was wir gesagt haben, du musst die nach und nach immer wieder anpassen, ja. Weil der faire Punkt, den du gesagt hast, und das ist ein guter Einwand, irgendwann musst du überprüfen, ob die Strategie funktioniert. Ja. Und wenn sie nicht funktioniert, musst du sie adaptieren. Und das ist doch auch ein fairer Punkt. Ja. Du kannst doch nicht eine Strategie aufsetzen, dann kommt Corona und sagen, herzlichen Glückwunsch, wir machen sie trotzdem weiter.
Nein, und jetzt gerade, wo du das gesagt hast, dass ich finde die schlimmste Strategie immer sowas wie, wir müssen jetzt von On-Premise in die Cloud. Warum? Warum müsst ihr das machen? Was ist da der Grund? Was ist da der Sinn? Ist das günstiger? Nein. Ist das irgendwie besser, wenn man Azure benutzt? Nein. So ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich verstehe das, aber es sind so, du hast dann so irgendwie diese digitale Transformationsstrategien, wo Sachen gemacht werden, nur weil die Leute sagen, dass das geil ist. Aber ich glaube, das, was wir gerade hatten, das ist echt mal ein guter Punkt. Nein, du musst nicht in die Cloud. Das ist totaler Quatsch. Es muss wirklich... Ich glaube, das ist nochmal ein Ding. Eine Strategie muss auch wirklich Use-Case-bezogen sein und nicht irgendwie, wir müssen da fancy Technik hinterherlaufen. Also alle, die ihr das hört, nicht jetzt alles mit AI machen. Das ist toll, macht ihr wahrscheinlich eh schon seit 20 Jahren oder mit Machine Learning oder wie immer das jetzt nennen wollen, sondern nur die Sachen, die ihr wirklich braucht.
So, und jetzt komme ich wieder zu der These zurück, was ich gesagt habe mit, man guckt sich die Architektur, Kultur und Organisation an, weil du musst ja wissen, wie... capable, sagt man das? Also wie sehr schafft es die
deutsche Wort auch nicht.
Die wie fähig oder wie genau ist das Können vorhanden in der Organisation, dass die Strategie umgesetzt werden kann, weil du darfst ja natürlich auch nicht eine Strategie entwickeln, wo du jetzt sagst, herzlichen Glückwunsch, das sind jetzt ein Fünfjahresprojekt, sind wir wieder beim Thema.
Und wir stellen uns ein Data-Team von 100 Leuten ein und die sind alle die besten Absolventen, die es gibt.
Und Tim führt sie.
Genau, wir haben ja gerade gesagt, die besten Absolventen, die es gibt. Ne? Das ist ja und du kaufst irgendwie alles ein, dann ist totaler Quatsch. Und ich habe das, was du gerade gesagt hast, ich sehe da schon das erste Bild für dein Buch, so eine Pyramide, dass du eigentlich bei der Kultur anfängst, verstehst, wie die Kultur ist und dann weiter runtergehst in die verschiedenen Sachen.
Ja, vielleicht darfst du einen Gastbeitrag schreiben.
Oh, danke.
Du hast ja einen Doktorkittel.
Wow.
Kommt immer gut, wenn jemand einen Doktortitel
hat. Jetzt fühle ich mich gleichzeitig gut und schmutzig und benutzt. Finde ich super. Mach ich gerne. Ja. Kannst du auf dein Buch einen Doktor mit draufschreiben? Gastbeitrag bei Dr. Tim Wiegels. Wir müssen noch private Fragen machen. Du hast
mich lustig, mich hat irgendein Professor angeschrieben gehabt per LinkedIn und hat gesagt, er kann mir, glaube ich, helfen und erklären, wie das mit dem Doktortitel so funktioniert.
Was?
Also er hat eine meiner unserer Folgen gehört.
Ja, wow, finde ich, also möchte er den richtigen...
Ist auch gut, dass der Professor gleich nur so eine Folge hört, wo wir beide irgendwie halb privat und halb...
Du, ich wäre auch mal fast Professor geworden. Die Leute sind auch normal.
Das wäre eigentlich auch lustig.
Also ich bin nicht normal, aber die sind vielleicht egal. Aber wollte er dir einen Doktor dann verkaufen für irgendwelche...
Nee, ich habe die Nachricht nur überflogen.
Nee, aber es würde tatsächlich gehen. Du hast genug Publikationen, du kannst daraus was schreien, du musst nur was Neues entdecken.
Nee, ich glaube nicht mal. Ich glaube, es gibt die Möglichkeit, einen Doktor zu schreiben über die eigene Publikation.
Ja, aber es muss trotzdem irgendwas dabei rauskommen, was jetzt nicht schon in 20 anderen Publikationen drin stand. Sonst kannst du ja irgendwie, dann schreibe ich jetzt 10 Bücher über, weiß nicht, über Regale und dann habe ich einen Doktor, weil ich tolle Bücher über Regale geschrieben habe.
Ja, okay.
Weiß ich nicht so richtig, nee. Aber ja, finde ich gut. Lass das überlegen. Und ich wurde letztens angeschrieben, mir wurde eine Professur angeboten, wo ich auch so dachte, nein.
Das wäre ja eigentlich auch eine, aber das kann man da nicht währenddessen beraten?
Ja, aber das lohnt sich ja nicht.
Ah, ich dachte, dass die Professoren schon nicht schlecht verdienen.
Check mal, was eine Professur bezahlt. Also meine Lieblingsstory ist ja immer noch der Chief Data Officer im Bundeskanzleramt, der dotiert war auf ein Gehalt eines Senior Data Scientists und auf 2 Jahre beschränkt. Wo ich so dachte, wow, das ist attraktiv. Nicht.
Weil du wirst ja auch nicht umsetzen.
Nee, so hier jetzt Strategie durch, weil wir haben schon gesagt gekriegt, dass wir am Ende sind und aufhören sollen zu reden. Aber wir müssen das nochmal checken. Wollen die Leute, dass wir länger reden? Nein, machen wir später. Persönliche Frage, Jonas. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich ein Fußball-T-Shirt anhabe.
Habe ich letztes Mal die Frage gestellt oder du? Also muss ich mir jetzt auch gerade noch eine...
Du hast am Anfang mich schon über das Hurricane ausgefragt. Ich glaube, okay. Du darfst dir gerne eine ausdenken, aber ich habe eine.
Ja.
Und hier Fußball und sowas. Guckst du EM? Ist das spannend für dich? Interessiert dich
das? Also, das wusste ich. Ich saß jetzt am Wochenende mit meiner Frau auf der Couch und wir haben das EM-Spiel geguckt, was um 9 irgendwie kam, war das gegen Schweiz. Ja. Und ich habe sozusagen Geräusche von mir gegeben.
Ach, mit, oh,
ah, und ah, das ging daneben. Und dann guckt sie mich an und meinte, seit wann magst du denn Fußball? Also ich gucke gerne EM, weil es sehr gesellig ist. Und ich fand's auch sehr, sehr gemütlich.
Vanessa sagt gerade, du hast gestern zwischen den Podcast-Folgen den Fernseher angemacht, um zu sehen, wie es steht. Ja gut, ich finde EM ist auch in Ordnung. Das ist was, wo Leute mitfiebern können. Ich werde Samstag zu Freunden fahren, das Achtelfinale gucken, aber ich gehe da eigentlich nur hin, weil wir grillen und weil ich dann mit Freunden
wir gehen auch auf ein Fest.
Bier trinken ja. gehen kann.
Wir sind richtig stolz, wir haben fast eine Woche Vorlauf für diese Folge.
Was?
Ja, die wird dann nächste Woche Dienstag ausgestrahlt.
Ja, stimmt, okay, heute ist Mittwoch. Ja, also wir werden Samstag Achtelfinale. Da können Leute ja drüber nachdenken, wann wir das aufgezeichnet haben. Ich wüsste das nicht, wenn mir nicht jemand geschrieben hätte.
Wir sind recht live, also würde ich damit sagen.
Ja, stimmt. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wann das ist, wenn mir nicht jemand geschrieben hätte, heute, komm doch zu uns und wir gucken das Achtelfinale. Ach, Samstag, gut. Und genau, als du das Spiel geguckt hast, war ich beim Hurricane ab Deichkind geguckt. Das war auch sehr schön. Das war nicht besser.
Tim, ich glaube, war ein spannendes Thema, wo man nochmal viel, viel tiefer reintauchen kann, was Strategie bedeutet.
Aber vielleicht sollen wir uns mal so Use Cases überlegen. Ich fand das gerade geil, mit dir mal so mich hinsetzen und sagen, es gibt diese Firma, es gibt das. Wie würdest du da vorgehen?
Und, ja, oder, gerne.
Ich glaube, das könnte für Leute
auch Wir können auch mal die Leute fragen, dass die ja was mitbringen, ja. so ein Beispielcase.
Ja, mach das. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt uns bei Insta, keine Ahnung, weiß nicht. Irgendwo schreiben, kriegen wir schon. Rauchzeichen gehen auch oder sowas.
Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge, lieber Tim.
Gerne, gerne. Viel Spaß in deinem Hotelzimmer mit deinen Twin-Betten. Ciao.
Ciao.